Business Angel Talk mit David Rothart.
Mein Name ist David Rothart. Ich bin Gründer von Companisto. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Menschen darüber, warum und wie sie in Startups investiert haben. Ich selbst habe Companisto gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups beteiligen zu können und viel mehr Menschen den Zugang zu dem Thema zu geben. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast.
Ja, ich freue mich heute mit Marc Zwiebler, einen besonderen Gründer, hier bei mir im Podcast zu haben. Marc, gleich kannst du dich selber nochmal vorstellen, aber eingangs gesagt, du bist Gründer von Kurabu und hattest aber auch schon mal eine Historie als Leistungssportler, Europameister im Badminton und dreifacher Olympiateilnehmer. Magst du dich vielleicht selber nochmal kurz vorstellen?
Ja, hallo David. Danke für die Einladung, dass ich hier heute dabei sein darf. Mein Name ist Marc Zwiebler. Ich komme ursprünglich aus dem schönen Rheinland, aus Bonn. Und wie du es eben schon angesprochen hattest, hatte ich ein gewisses sportliches Talent schon mal in meiner Jugend entdeckt und mich doch im zarten Alter von 16, 17 Jahren dazu entschlossen, Badminton-Profi zu werden. Was ja in Deutschland ein bisschen ungewöhnlich ist. Normalerweise probiert man Fußballprofi zu werden. Bei mir war die Leidenschaft tatsächlich fürs Badminton da, auch familiär geprägt schon. Und genau, hatte eine doch sehr erfolgreiche Karriere, über 15 Jahre lang als Profisportler auf der ganzen Welt im Einsatz gewesen. Dreifacher Olympiateilnehmer, Europameister, ich glaube insgesamt 11-mal deutscher Meister, glaube ich. So ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt gerade nicht und war so eigentlich unter den Top 10 der Welt. Und ja, war eine super spannende und lehrreiche Zeit.
Ja, da werden wir ja auf jeden Fall, glaube ich, im Gespräch nochmal drauf eingehen. Ich würde jetzt mal kurz einsteigen in die Realität quasi. Du bist ja jetzt Gründer von Kurabu. Erzähl doch mal, was genau Kurabu ist und wie ihr dazu gekommen seid.
Ja, Kurabu ist entstanden. Also erstmal muss ich sagen, ich habe mich auch schon während meiner sportlichen Karriere sehr für sportpolitische Themen engagiert und sitze da in diversen Gremien, im Aufsichtsrat der Deutschen Sporthilfe, beim Deutschen Olympischen Sportbund und habe eigentlich immer probiert, dem Sport irgendwie weiterzuhelfen mit meinem Input. Und da steht natürlich das Thema Digitalisierung auch ganz weit oben auf der Prioritätenliste. Und so ist Kurabu eigentlich entstanden. Ein großer Sportverein ist auf uns zugekommen, auf das Gründerteam, und wollte eine digitale Plattform für ihren Verein haben, mit dem sie nicht nur die Vereinsverwaltung erledigen können, sondern gleichzeitig auch die Mitglieder digital integrieren können. Und ja, so ist Kurabu entstanden. Wir verbinden also eine Vereinsverwaltung, Vereinsmanagement-Software mit einer Vereins-App, die von Mitgliedern, Trainern oder auch Eltern benutzt werden kann und probieren so den Verein wirklich digital zu erweitern.
Und gibt es da so einen typischen Use Case, also ein Anwendungsbeispiel, wo ihr das erkannt habt, zu sagen, so etwas braucht es? Weil das ist ja immer die Frage, Digitalisierung hört sich immer gut an, aber was genau, wofür benutzt man das?
Also die Funktionsweisen sind inzwischen wirklich vielfältig, aber ich glaube, ein Beispiel, was jeder nachvollziehen kann und statistisch gesehen ist, glaube ich, jeder deutsche Mitglied in mindestens einem Verein. Also wer mal probiert, sich für einen Verein anzumelden, der wird in 99,9% der Fälle irgendwo auf eine veraltete Webseite kommen, sich dort ein Formular runterladen, das ausdrucken, handschriftlich ausfüllen, per Post hinschicken. Auf der anderen Seite muss es jemand die Handschrift entziffern und in irgendeine Excel-Tabelle bestenfalls schreiben. Und einfach solche Prozesse sind natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und das ist ein Beispiel, was wir durch Digitalisierung tatsächlich automatisieren weitestgehend und dadurch erstmal dem Mitglied oder dem potenziellen Mitglied ein besseres Vereinserlebnis verschaffen, aber auch dem Verein einfach Arbeit, also Zeit und Geld einfach sparen.
Ja, ich habe natürlich bei weitem nicht auf dem Niveau Sport gemacht wie du, aber ich war dort tatsächlich auch in ein paar Vereinen aktiv und weiß auch, dass die Verwaltung in den Vereinen ja auch nicht immer so üppig ausgestattet ist, auch vom Personal. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass das eine große Erleichterung ist für einen Verein. Ich würde noch mal kurz zu der von dem Beginn eigentlich der Idee noch mal nachfragen wollen, weil eine Idee zu haben ist ja das eine, aber das umzusetzen, dann das andere. Da ist ja ein Entscheidungsprozess dazwischen. Und du hast das ja auch nicht alleine gemacht, sondern mit einem Team. Kannst du uns noch mal ein bisschen auf die Reise mitnehmen? Wie war das damals?
Genau, also der Verein im Norden Deutschlands, ein ziemlich großer Verein mit fast 10.000 Mitgliedern, die haben mit der Alexander Otto Sport Stiftung in Hamburg eine große Digitalisierungsstrategie aufgesetzt, da auch eine Unternehmensberatung mit eingezogen in den Prozess und viele Mitgliederbefragungen gemacht und eigentlich alle Prozesse erstmal analysiert, sind dann zu dem Entschluss gekommen, okay, wir brauchen so eine digitale Lösung und die gibt es noch nicht auf dem Markt. Und sind dann zu dem Gründerteam eigentlich von Corabo, wir sind schon seit längerer Zeit befreundet und sind dann auf uns zugekommen und wir haben uns zusammengesetzt, was ganz schön ist, weil ich natürlich mit meinem Sport-Background und mit meinem Netzwerk da viel Input liefern konnte, aber wir haben auch wirkliche Tech-Experten, also gerade mit jemandem wie Daniel Bender, ehemaliger Head of Product bei Rocket Internet Global, also das sind... Die komplementäre Sichtweise hat sich da wirklich zusammengetan. Wir haben da mehrere Wochen, Monate fast zusammengesetzt, mit ganz vielen Vereinen gesprochen und dann zu dem Entschluss gekommen, okay, die Vereine brauchen eine Lösung und wir entwickeln die Lösung so, wie sie es brauchen.
Ist ja aus meiner Sicht, auch wenn ich dich da richtig verstanden habe, eine recht ungewöhnliche Gründungsgeschichte, weil typischerweise kenne ich das so, dass ein Gründerteam oder ein Gründer hat eine bestimmte Idee, und dann entwickelt er die und manchmal vergisst er auch ein bisschen zu gucken, ob es wirklich den Bedarf gibt und mit den potenziellen Kunden früh zu sprechen. So wie ich dich jetzt verstanden habe, war das ja bei euch ein bisschen anders, dass ein Verein oder ein Verband diesen Bedarf eigentlich angemeldet hat und dann auf euch zugekommen ist.
Genau so war's. Also macht im Nachhinein oder auch währenddessen hat es schon für uns sehr, sehr viel Sinn gemacht, einfach so vorzugehen. Bevor wir irgendwas uns ausdenken, was eine Lösung sein könnte, haben wir quasi gewartet, bis wirklich ein konkretes Problem nach einer Lösung ruft. Das haben wir natürlich nicht nur mit einem Verein validiert, sondern dann angefangen, weitere Interviews zu machen, mit wirklich Dutzenden Vereinen geredet, um einfach das Problem zu validieren und dann eigentlich peu à peu die Plattform ausgebaut.
Ja, ist eine spannende Geschichte und glaube ich eigentlich idealtypisch, wie es sein sollte, dass man nah an den Kunden dran ist. Jetzt würde ich mal ein bisschen zu einem anderen Thema springen. Dein Background ist, du hast ja gesagt, bist nicht Fußballspieler geworden, sondern Badmintonspieler. Natürlich kann man auch Doppel spielen, so viel weiß ich, aber es ist im Wesentlichen eine Einzelsportart. Genau. Und jetzt arbeitest du in einem Team. Wie ist das für dich?
Das ist super und auch wenn Badminton ist, wie du schon richtig sagst, ist eine Individualsportart und ich habe tatsächlich, es gibt ja auch verschiedene Disziplinen, habe tatsächlich nur Einzel gespielt, also stand immer alleine, zumindest auf meiner Seite des Feldes, aber was man nicht unterschätzen darf und vergessen darf, ist tatsächlich auch, dass man alleine wird man nie gut. Also mit Trainingspartnern, wir hatten eine Trainingsgruppe von 20 Leuten, wo wir tatsächlich in direkter Konkurrenz um Weltranglistenplätze, um Geld und um Sponsoren quasi standen, waren. Also direkte Konkurrenzsituation, aber trotzdem hilft man sich gegenseitig und supportet sich. Deswegen ist eigentlich dieser Teamgedanke, den muss man mitbringen als Profisportler und ich glaube, es gibt nur ganz, 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 ganz wenige Sportarten, in denen man wirklich alleine wirklich gut werden wird.
Jetzt stelle ich mir das so vor, gerade wenn man natürlich auf diesem Level spielt, in der Weltspitze mitspielt, da kommt das ja wahrscheinlich auf Details an. Ja, also um sich zu verbessern, zum einen wahrscheinlich sehr viel Disziplin und Fleiß neben dem Talent. Ist ja auch immer eine spannende Frage, ja, was braucht man mehr, Talent oder Disziplin und Fleiß? Aber es kommt sicherlich auch auf Details an, um auf Nuancen, um die zu verbessern, um noch ein Stück besser zu werden. Ist das richtig und ist das auch ein Vorgehen, was du jetzt als Gründer bei deinem Startup machst?
Also du hast komplett recht. Am Ende des Tages kommt es, wenn man unter den Top 100 der Weltrangliste ist oder vielleicht sogar Top 200 der Weltrangliste, kommt es irgendwann auf Nuancen an. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, in Spielsportarten ist fast 80% am Ende des Tages dann die psychische Komponente, die da reinspielt. Also wie geht man mit Druck um, wie geht man mit Nervosität um und so weiter. Und das macht am Ende des Tages dann den Unterschied. Und zu deiner anderen Frage, natürlich lernt man, glaube ich, Ausdauer und Fleiß lernt man im Sport und sind meiner Meinung nach tatsächlich auch wichtiger als reines Talent. Wobei das natürlich auch nicht schadet, aber ich glaube, das Wichtigste, was man im Sport braucht und auch tatsächlich im Geschäftsleben, ist eine gewisse Art von Hartnäckigkeit. Also wirklich dieses mit Rückschlägen umgehen. Und wenn ich jetzt so im Nachhinein von meiner ja fast 20-jährigen Sportkarriere erzähle, dann hört sich das für viele Leute mal an, oh ja, super, der hat irgendwie das gemacht und war erfolgreich und so weiter. Aber ich kann also wirklich jedem versichern, dass es während der 20 Jahre bestimmt hunderte Momente gab, Schicksalsschläge, private Verletzungen, alles Mögliche, wo das schon öfters mal auf der Kippe stand und die Motivation auch ganz, ganz unten war. Und ich glaube, diese Hartnäckigkeit, das ist eigentlich das Wichtigste.
Ist denn dieses Vorgehen wirklich auch an diesen Nuancen zu feilen? Weil da gibt es ja auch so ein bisschen Diskussionen, wenn ich mit Gründern spreche. Das eine ist ja eher so dieses Pareto-Prinzip, dass man sagt, ne, mit 80% Einsatz kommt man da schon sehr weit, sozusagen zur Exzellenz. Das ist immer sehr viel Arbeit und da kann man auch Zeit verlieren. Wie gehst du damit um? Also hast du so einen Exzellenzanspruch? Oder sagst du auch mal, die 5 muss gerade sein an der Stelle und wir gehen zum nächsten Schritt weiter und gucken uns das später nochmal genauer an?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich im sportlichen Bereich, wo ich halt ja einer der Besten der Welt war, da habe ich tatsächlich einen sehr perfektionistischen Exzellenzanspruch. Natürlich jetzt im Geschäftsleben und im Privatleben kann man den Anspruch nicht immer erfüllen. Man kann nicht alle Sachen korrekt machen, bis ins letzte Detail, sage ich mal, weil ansonsten sitzt man tagelang an einer Aufgabe, die vielleicht vernachlässigbar ist. Insofern kann ich da schon 5 gerade sein lassen und einfach pragmatisch agieren. Was ich, glaube ich, auch aus dem Sport mitgenommen habe, ist aber schon dieses innere Gefühl, nie so 100% zufrieden zu sein. Also, dass ich, egal, auch wenn ein Meeting zum Beispiel super gelaufen ist, auch wenn ein Kunde geclosed wurde, denke ich mir immer eigentlich, meine erste intrinsische Reaktion ist, das Ganze irgendwie zu analysieren, zu denken, was können wir denn beim letzten Mal besser machen? Und das habe ich ganz tief in mir verankert, bin auch immer sehr, sehr dankbar für offene Kritik, für Feedback, weil ich bin das so gewohnt, wenn ich was falsch gemacht habe, hat der Trainer mir gesagt, Marc, das war kacke, mach's nochmal, ne? Also, und dieses direkte Feedback, das bin ich gewohnt, da bin ich auch sehr dankbar für. Gebe das teilweise auch Leuten weiter, mit denen ich zusammenarbeite, und muss dann manchmal feststellen, dass nicht alle Leute so gut damit umgehen können, wobei ich es tatsächlich nur einfach gut und konstruktiv meine.
Ja, jetzt hast du ja gesagt, dass du tatsächlich selber sehr stark auch an den Details gefeilt hast und auch eine sehr hohe intrinsische Motivation hast. Ich könnte mir vorstellen, dass du, ich meine, das haben, glaube ich, viele Gründertypen, aber mit deiner Historie im Leistungssport natürlich auch eine sehr starke Meinung hast, ja, wenn du von etwas überzeugt bist. Ist das immer nur eine Stärke für dich oder ist das manchmal auch eine Herausforderung in der Zusammenarbeit mit anderen?
Ich glaube, das ist bei mir gar nicht so ausgeprägt der Fall, dass ich irgendwie so eine ganz starke Meinung habe. Ich glaube, und so habe ich zumindest, ich weiß, dass es auch andere Sportler gibt, die sagen, das ist mein Weg und der ist richtig und Vollgas nach vorne. Ich glaube, ich habe es immer so gemacht, dass ich ziemlich viel offen für Einfluss von außen war. Und da aber dann geschaut habe und ausgesiebt habe, was kann ich für mich adaptieren, was macht für mich Sinn oder auch nicht und das dann halt angenommen habe oder nicht. Als Beispiel, und das kenne ich von vielen anderen olympischen Athleten zum Beispiel, Badminton ist eine Rückschlagsportart und wir schlagen die Bälle relativ oft von oben. So, und dann guckt man sich eigentlich an, was macht denn ein Speerwerfer zum Beispiel? Der wirft den Speer irgendwie 80, 90, 100 Meter weit. Das heißt, der macht die Bewegung sicherlich besser als ich. Was kann ich mir von dem abschauen, um irgendwie mehr Härte in den Schlag zu bekommen? Oder was macht eine Balletttänzerin, die sich so grazil irgendwie bewegt? Was kann ich dafür für meinen Sport adaptieren? Das heißt, ich nehme gar nicht in Anspruch, weder im Sport noch im Geschäftlichen irgendwie alles zu wissen, sondern ich bin eigentlich offen für Einfluss von außen, lass mich da inspirieren und dann muss man halt schauen, was man selbst adaptiert oder halt nicht.
Jetzt ist ja die Umstellung vom Leistungssport mit ständigem Training und natürlich auch einem Setup, an das du dich gewöhnt hast, zu einer eigentlich anderen neuen Lebensphase, zum Unternehmertum, eine ziemlich große. Wie war das für dich und hast du dich da jetzt schon so richtig reingefuchst?
Also ich habe tatsächlich schon während meiner aktiven sportlichen Karriere ein erstes Software-Startup gegründet. Da bin ich aber schon seit mehreren Jahren ausgestiegen wieder. aber hatte da schon so ein bisschen Erfahrung mit Unternehmertum und habe jetzt in den letzten Jahren ja erstmal im Angestelltenverhältnis gearbeitet, bei einer Unternehmensberatung und bei einem großen E-Commerce-Player hier in Berlin. Das heißt, ich habe nicht direkt den Sprung ins ganz kalte Wasser gewagt, sondern ein bisschen Erfahrung wirklich auf dem Arbeitsmarkt sammeln können. Muss ehrlich sagen, natürlich waren die ersten Monate schwierig. Ich hatte es anfangs gesagt, Badminton ist in Deutschland nicht wirklich populär, aber in Asien eine der populärsten Sportarten. Und wenn man sich dann gerade China, Indien, Indonesien anschaut, hat man schon 3 der 4 größten Länder der Welt, wo das wirklich eine Top-Sportart ist. Das heißt, ich war es dann oft gewohnt, wenn ich da war, hatte ich natürlich auch eine gewisse Bekanntheit und einen gewissen, ja, Ruhm, wenn man es so sagen will. Und man kommt aus dem Hotel und da stehen irgendwie 200 Leute und wollen Autogramme. Und wenn man dann erstmal anfängt, dann bei mir war es in der Unternehmensberatung, da klatscht halt keiner Beifall, wenn man irgendwie morgens durch die Tür kommt. Und man muss ganz, ganz viele Sachen wirklich ganz neu lernen. Und das ist schon eine Umstellung, wenn man so von einer der Besten der Welt zu, okay, ich muss wirklich alles neu lernen, kommt. Das ist nicht einfach, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, dass da auch viele Sportler, unabhängig übrigens, wie viel Geld in der Karriere verdient wurden. Ich glaube, jeder Sportler muss ja erstmal so eine eigene oder die Sinnfrage nochmal neu für sich definieren. Das ist keine einfache Zeit, aber ja, ist irgendwie auch spannend und ich nehme das als Herausforderung und das Schöne ist, glaube ich, in meinem Falle, dass ich mir natürlich immer bewusst war, dass ich nach meiner sportlichen Karriere noch eine zweite Karriere machen will. Also das war immer irgendwie, das war mir immer klar und insofern konnte man sich da auch drauf vorbereiten.
War dir dabei auch schon immer klar, dass du dann am Ende auch Unternehmer sein möchtest oder ist das eher dann eine zufällige Entwicklung? Du hast gesagt, du hast schon mal ein Startup gegründet, bist dann aber in ein Angestelltenverhältnis gegangen und jetzt ja wieder zum Gründen gekommen.
Ehrlich gesagt, also im Nachhinein war es mir, glaube ich, immer klar. Also ich glaube, ich bin einfach der Typ dafür, der, wie ich eben schon sagte, sich mit vielen Sachen nicht so richtig zufrieden gibt. Gerade in größeren Unternehmen gibt es natürlich viel Unternehmenspolitik. Und Entscheidungen werden vertagt und dann muss der noch mit einbezogen werden. Das ist mir immer zu langsam, da habe ich, glaube ich, zu viel Drive einfach für und zu viel Motivation. Und ich glaube, das war absehbar, dass ich das Unternehmertum anpeilen werde, ja.
Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber als Badminton-Profi bist du ja gewissermaßen schon eher ein Spezialist, ne? Du hast eine gewisse Disziplin, die sicherlich komplex ist. Du hast ja auch das Thema mentale Stärke angesprochen. Also es gehört ganz viel dazu, aber du fuchst dich in ein Thema ganz genau rein und bist ja jetzt nicht so ein, sag ich mal, ein Generalist, ja? Und bei den Gründertypen gibt es ja auch unterschiedliche. Es gibt eher so die Spezialisten, die halt Experten in einem Bereich sind. Oder andere, die halt eher als Generalisten unterwegs sind. Wie sortierst du dich da ein?
Tatsächlich auch eher als Generalist. Und es ist lustig, dass du eigentlich, ja, von außen betrachtet, wahrscheinlich würde man sagen, als Badminton-Profi ist man Spezialist für Badminton-Profi oder fürs Badminton-Spielen. Tatsächlich aber in der Badminton-Welt wiederum bin ich als Generalist bekannt, weil ich glaube, da geht's dann natürlich ins Detail, aber ich glaube, ich war weder der fitteste, noch der schnellste, noch der stärkste, noch der ausdauerndste Badminton-Spieler aller Zeiten, aber in der Summe war ich in allem sehr, sehr gut, sagen wir es so. Und ich glaube, diese generalistische Art habe ich auch nach wie vor noch. Also ich fuchs mich gerne in alle möglichen Themenbereiche rein, jetzt auch im Geschäftlichen, egal ob es natürlich Strategie ist, das habe ich jetzt die letzten Jahre gemacht, Finanzen ist, aber auch was Marketing oder auch was wirklich Programmierung angeht. Ich möchte das gern verstehen, was da passiert, zumindest auf dem Level, so dass ich dann eine Entscheidung drüber oder mit den Leuten fällen kann. Aber natürlich werde ich jetzt nicht zum Programmierspezialisten umwandeln, weil da gibt es dann tatsächlich Spezialisten für. Also ich sehe mich da schon eher als Generalist, der gerne die Sachen versteht, über die er redet, aber muss nicht bis ins allerletzte Detail alles wissen.
Was du gesagt hast, was du damals musstest, ist ja letztendlich sehr viel mentale Stärke aufbringen, also in deiner Karriere immer wieder mit Rückschlägen umgehen. Ist das etwas, was dir heute jetzt als Unternehmer noch nutzt und beschäftigst du dich damit noch? Also trainierst du noch deine mentale Stärke?
Tatsächlich schon. Ich mache es nicht. Ich meine, jetzt ist es ja in den letzten paar Jahren irgendwie Mode geworden, mit Headspace oder sonstigen Sachen irgendwie zu meditieren oder so ein Grateful Journal zu schreiben und so weiter. Das sind alles Sachen, die ich auch während meiner sportlichen Karriere gemacht habe. Ich glaube aber, dass sie sich schon so manifestiert haben, dass ich sie gar nicht mehr so bewusst mache. Also ich setze mir jetzt nicht bewusst eine Stoppuhr und mich irgendwie 10 Minuten im Schneidersitz hin, sondern mache das eigentlich unbewusst mal zwischendurch solche solche Sachen, die man sich irgendwie angeeignet hat. Aber definitiv hilft mir das. Und ich glaube, gerade das Thema Rückschläge, ich kann ein Beispiel erzählen. Also ich war in meiner Jugend immer sehr erfolgreich und auch als junger Erwachsener sehr, sehr erfolgreich, sehr talentiert. Habe auch in jungen Jahren da schon nicht schlechtes Geld verdient, zumindest mal. Und irgendwann habe ich angefangen, Rückenschmerzen zu bekommen und habe dann einfach weitergepowert und so weiter und so fort. Und das ist dann geendet, dass ich eine sehr, sehr schlimme Wirbelsäulenverletzung hatte. Tatsächlich auch ein Jahr lang eigentlich mein Bett nicht verlassen konnte, im Rollstuhl saß, meine Beine nicht mehr gespürt habe und so weiter. Und das alles mit Anfang 20. Und das war wirklich eine super prägende Zeit. Zum Glück ist es durch eine Notoperation an der Wirbelsäule damals wieder alles gut geworden oder sogar besser als vorher. Aber das war für mich eine sehr, sehr prägende Zeit, die auch mich mit so, ja, mit Rückschlägen und Problemen irgendwie da sehr, sehr viel gelehrt hat und auch so ein bisschen Dankbarkeit und die Dinge in der richtigen Perspektive zu sehen tatsächlich.
Ja, das ist definitiv. Also wenn du es erzählst, als junger Mensch, der topfit ist und dann auf einmal im Rollstuhl sitzt und Beine nicht mehr spürt, eine extreme Situation, wie du beschreibst, war das dann so, dass du, als du dann ja irgendwann wieder auf dem Platz stehen konntest, ein ganz anderes Gefühl dazu hattest? Hatte sich deine Sicht darauf ganz stark geändert?
Ja, komplett. Also wirklich 180 Grad. Und das habe ich mir eigentlich auch immer probiert, noch beizubehalten. Ich hatte es eben gesagt, ich war sehr erfolgreich und war so ein bisschen, ja, der talentierte, gute Junge und so weiter. Wenn man dann auf einmal wirklich von 100 auf 0 ausgebremst wird und eigentlich als einziges Ziel wirklich hat, dass es einem möglich ist, irgendwie in der Uni zu sitzen oder irgendwie arbeiten zu können, weil das war mir damals tatsächlich nicht möglich. Da war an Sport gar nicht zu denken. Wenn das dann irgendwie, wenn man auf einmal so eine zweite Möglichkeit, zweites Leben will ich nicht sagen, aber zumindest so ein Revival wirklich bekommt, dann ist man sehr, sehr dankbar dafür und sieht die Dinge in anderen Licht. Und ich habe 1,5 Jahre wirklich Pause gehabt, gar nichts gemacht und dann nach natürlich Aufbautraining und so, ich glaube von den ersten 5 Turnieren, die ich gespielt habe, 4 gewonnen, quasi so aus dem Stand raus und mich innerhalb von 6 Monaten für meine ersten Olympischen Spiele 2008 in Peking qualifizieren können. Wobei ich eigentlich, normalerweise dauert so eine Qualifikationsperiode so 1,5 Jahre und man ist schon ganz gut positioniert vorher. Und ich habe es dann irgendwie in 6 Monaten aus dem Stand geschafft, aber auch nur, weil ich ja gar nicht damit gerechnet hatte und das gar nicht so richtig das Ziel war, sondern ich habe es einfach wirklich Spaß daran gehabt, mich bewegen zu können, Spaß am Wettkampf gehabt und einfach eine tiefe Dankbarkeit dafür empfunden.
Ja, es ist sehr beeindruckend, wie du das erzählst. Also würde mich nochmal als Detail interessieren, weil du es ja auch beschreibst, dass du einfach anders auf dem Platz gestanden hast. Das Thema Dankbarkeit ist oft gefallen. Was bedeutet für dich Dankbarkeit?
Ich glaube, dass man viel in oder oftmals im Alltag und auch besonders unter Drucksituationen und unter Stress, dass man da oftmals irgendwie vergisst, so ein bisschen Abstand zu nehmen und die Dinge mal irgendwie in Ruhe und von außen zu betrachten. Und natürlich irgendwie, ich war auch jemand, der immer sehr emotional war, und wenn man dann einen Fehler macht, dann regt man sich auf und dann geht auch mal ein Schläger zu Bruch und man irgendwie, keine Ahnung, man ist sauer auf den Trainer oder auf den Schiedsrichter oder was auch immer und alles solche Sachen, die einen eher ablenken. Wenn man so eine gewisse Art von Dankbarkeit und auch vielleicht sogar Demut spürt, dann sind die Dinge gar nicht so wichtig, sondern man macht dann einen Fehler, sagt sich, ist ja gar nicht so schlimm, nächstes Mal wird's besser. Ne? Und diese Attitude hat mir damals sehr geholfen und eigentlich bis heute. Auch wenn man es natürlich immer noch im Alltag ab und zu mal vergisst und sich irgendwie stresst und so. Aber dann probiere ich eigentlich immer so ein bisschen einen Schritt zurückzugehen, die Sachen ein bisschen von der Distanz zu beobachten und zu analysieren tatsächlich, und dann geht's wieder weiter.
Jetzt stelle ich mir hier das vor, als Leistungssportler und ich glaube auch als Unternehmer, man ist ja wahrscheinlich auch und muss immer auch selbstkritisch sein, weil man sich immer fragen muss, hole ich alles raus? Und dieser hohe Anspruch, da stimmen ja auch, glaube ich, viele zu. Ja klar, ist dein eigenes Ding und du fuchst dich da rein und du so. Aber es kann ja auch eine Belastung sein, oder? Also inwieweit man sich selber auch sehr stark unter Druck setzt, oder auf der anderen Seite sich auch eingesteht, ich sag mal so ein bisschen Selbstfürsorge, Selbstliebe, dass man auch Fehler machen kann. Also es ist wahrscheinlich ein schmaler Grat, oder?
Ja, ein sehr schmaler Grat. Was ist man, oder ich weiß nicht, ob man es sich aussuchen kann. Ich zumindest kann mir das nicht so wirklich aussuchen. Also einfach den Drang, irgendwie Sachen sich verbessern zu wollen oder Sachen besser zu machen, ist ganz, ganz tief bei mir verankert. Und da muss ich mich manchmal dazu zwingen zu sagen, nee, pass auf, das war jetzt wirklich gut. Und wie jetzt wird mal, keine Ahnung, eine Flasche Wein aufgemacht oder so und jetzt kann man sich wirklich mal freuen. Komischerweise bei anderen Leuten freue ich mich immer wie bekloppt, selbst wenn sie nur was Kleines oder was vielleicht vermeintlich Unwichtiges erreichen, dann sage ich immer, oh, super gemacht. Bei mir selbst denke ich mir immer so, oh nee, feier nicht zu früh, es geht noch weiter. Und ich glaube, Oliver Kahn war es auch, der einmal da ein Zitat zu gesagt hat, so, dass er sich wünschte, dass er während seiner aktiven Karriere die Erfolge mehr gefeiert hätte. Ist jetzt nicht so, dass ich als Mönch gelebt hätte während der 15 Jahre Sportlerkarriere, aber es ist schon so, dass selbst nach meinem Europameistertitel, klar haben wir abends ein paar Bier getrunken, aber dann war eigentlich am nächsten Morgen wieder so, okay, jetzt musst du beweisen, dass du auch zu Recht Europameister geworden bist und nächste Woche ist das nächste Turnier und so war eigentlich direkt wieder der Switch irgendwie nach vorwärts gerichtet und ja, wahrscheinlich kann man die Erfolge erst im Nachhinein mit ein bisschen Abstand genießen.
Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Thema, was ich mit vielen Gründern und Gründerinnen schon auch diskutiert habe. Man ist natürlich angetrieben, vielleicht auch getrieben, ja, treibt sich selber. Mhm. Aber gerade in so einem Team-Setup ist das, glaube ich, aus meiner Erfahrung auch extrem wichtig, diese kleineren Erfolge auch immer wieder mal zu feiern. Weil das große Ziel, was dann auch ein weiter Weg ist, das ist halt weit und es braucht ja auch eine Motivation und es lässt ja auch mal ein bisschen Raum für Gelassenheit und Freude, wenn man die Dinge mal benennt. Also das kenne ich auch von mir, dass ich dann immer eher weit gucke und wünschte auch, dass ich das besser könnte.
Ja, genau. Du hast vollkommen recht. Das ist nicht ganz einfach und man muss sich da teilweise selber zu zwingen. Das geht natürlich, indem man auch irgendwie Ziele definiert für sich und für das Team und wirklich schon sagt, okay, pass auf, in einem Monat treffen wir uns. Jetzt während Corona ist es ein bisschen schwer, aber man kann tatsächlich auch online zusammen relativ viel Spaß haben. Aber ich glaube auch, also ich stimme dir da ein, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch wenn es für einen persönlich vielleicht gar nicht so wichtig ist, ich glaube, für das Team ist es unglaublich wichtig. Und insofern auch für die ganze Firma und für dann in unserem Falle dem Produkt. Es ist einfach wichtig, dass man sich gut miteinander versteht, dass alle motiviert sind und alle das gemeinsame Ziel oder Ziele vor Augen haben und da dann auch feiern, wenn die eintreffen, ne?
Ja, da hilft nur, glaube ich, eine Wiedervorlage im Kalender mit dem Titel Freuen nicht vergessen.
Ja, genau.
Ja, jetzt erzähl doch mal nochmal zu Kurabo. Wo steht ihr gerade? Was treibt euch gerade rum? Was sind vielleicht auch gerade Erfolge, die ihr einfahrt, aber auch Herausforderungen, die ihr habt?
Ja, also wir sind gestartet vor etwas weniger als einem Jahr und auch relativ jung. Natürlich ist es auch schön, mit einem ersten Kunden erstmal zu starten, aber trotzdem muss man das ja erstmal alles aufbauen, sowohl technologisch als dann auch Vertrieb aufbauen und erstmal die ganzen Unternehmensstrukturen. Das ist ja in Deutschland manchmal auch nicht so einfach und dauert ein bisschen länger, das alles irgendwie wirklich das Setup zu schaffen. Und dann haben wir tatsächlich eigentlich mit unserer ersten Version sind wir erstmal zu ganz vielen Vereinen rausgegangen, haben mit denen gesprochen, erstmal validiert unsere Roadmap, haben dann festgestellt, dass wir tatsächlich auf dem richtigen Weg sind, sind bis heute irgendwie ohne Marketing und ohne große aktive Sales-Maßnahmen einfach vorangegangen und haben aber jetzt gesagt, auch aufgrund der Corona-Pandemie, auf die ich gerne gleich nochmal eingehen werde, was das für uns bedeutet, aber haben jetzt gemerkt, dass wir wirklich nochmal einfach Gas geben müssen. Dafür brauchen wir Geld, brauchen wir Finanzierung, müssen das Team vergrößern, eigentlich an mehreren Ecken. Und genau, deswegen haben wir jetzt auch, was haben wir heute, am 23.02. auch die Finanzierungsrunde mit Companisto gestartet, die bisher sehr gut läuft und es einfach Mut macht, dass wir da auch in Zukunft wirklich viel Gas geben können. Genau, und nochmal kurz zur Corona-Pandemie. Ich glaube, dass das, natürlich wussten wir vor einem Jahr nicht, wie sich das auswirkt, ganz ehrlich. Und es ist auch von im Nachhinein vielleicht ein bisschen komisch, sich zu überlegen, am Anfang von so einem Jahr ein Unternehmen zu gründen. Aber wir merken ganz deutlich, dass die Pandemie einfach die Digitalisierungsbereitschaft und auch die Zahlungsbereitschaft bei so Vereinen, die ja weitestgehend analog funktionierten, bevor sie uns benutzen, dass die tatsächlich einfach rasant gestiegen ist und auch die Nachfrage nach digitalen Lösungen ja einfach tatsächlich eher förderlich für uns als hinderlich. Natürlich haben Vereine teilweise sehr große, essentielle Probleme im Moment, aber wir sind da eigentlich zuversichtlich, dass wenn der Lockdown vorbei ist, dass es da wirklich so einen riesen Boom gibt und genau dann wollen wir auch noch einen ganzen Schritt weiter sein, als wir es heute sind.
Ja, typischerweise ist das ja, glaube ich, so, dass man in Momenten der Krise nach auch oder mehr offen ist für neue Lösungen und das betrifft, glaube ich, die Digitalisierung im Allgemeinen in Deutschland.
Ja, da ist auch noch ein bisschen Aufholbedarf, ne? Nicht nur bei Sportvereinen, aber das Thema ist ja in aller Munde, ne? Also man muss immer die Zeitung aufschlagen, ich glaube, das Thema Digitalisierung ist jetzt beim letzten Menschen angekommen und genau, deswegen umso wichtiger, dass man frühzeitig damit anfängt und am Start ist, wenn es denn wirklich gebraucht wird.
Ja, das kann ich von meiner Seite bestätigen. Also einen digital organisierten Business Angel Club aufzubauen, das ist natürlich eine Neuheit, aber aus meiner Sicht jetzt auch nicht eine bahnbrechende Innovation. Trotzdem haben wir auch jahrelang gespürt, dass das bei arrivierten Playern eher auf Skepsis gestoßen ist. Und tatsächlich ist das jetzt auch innerhalb der Pandemiezeit eigentlich zu so einem No-Brainer geworden. Und viele haben gesagt, ja klar, ansonsten geht's ja auch nicht. Also kann ich von meiner Seite bestätigen, die Erfahrung. Jetzt, wenn ihr mehr Kapital zur Verfügung habt, was sind so eure nächsten Steps? Also worauf setzt du? Ist das eher ein Vertriebsfokus oder wie wollt ihr euch verstärken?
Tatsächlich verstärken wir uns einerseits vertriebsmäßig. Da sind wir auch schon eigentlich fast fertig mit den Gesprächen, sage ich mal. Aber natürlich wollen wir auch erstmal ein bisschen Geld in Marketing, digitales Marketing investieren. Im Moment, wir kriegen schon ziemlich viele Anfragen, muss ich sagen, und ziemlich viel Traffic auf unserer Seite, aber einfach organisch gewachsen. Ich glaube, da können wir noch ordentlich was zulegen. Und auf der Entwicklungsseite müssen wir auch noch Gas geben. Wir haben im Moment sind fast 300 Vereine bei Curabo registriert, die Plattform testen. Wir machen ganz intensives Customer Feedback und schauen, okay, an welchen Schrauben fehlt's noch. Haben da eine wirklich sehr detaillierte und auch validierte Roadmap geschaffen, wo man die Top-Features irgendwie identifiziert, die eigentlich für 99% der Vereine elementar ist und woran es noch fehlt. Und da müssen wir das einfach umsetzen. Und dann gehen wir davon aus, dass wir einen Großteil dieser, zumindest 300 Vereine sind es im Moment, aber es werden jeden Tag mehr, auch wirklich konvertieren können als Kunden. Und was da vielleicht noch interessant ist, und auch ein Learning, mit dem wir ehrlich gesagt nicht so gerechnet haben, aber dass wir kommen zwar aus der Sportvereinswelt und targeten auch Sportvereine, aber inzwischen nutzen Curabo alle möglichen Arten von Vereinen und auch Nichtvereine. Also sei es eine Umweltschutzorganisation, eine Organisation oder ein Verein für autistische Kinder, die unsere Software benutzen, eine politische Organisation, Musikvereine und so weiter. Also es gibt wirklich eine breite Palette an Möglichkeiten. Natürlich ist es immer ein bisschen kritisch, man muss den Fokus irgendwie beibehalten und das ist bei uns ganz klar der Sport. Nicht nur, weil wir da ein Netzwerk haben und nicht nur, weil es der größte Vereinsmarkt ist tatsächlich, sondern weil er auch, glaube ich, mit den richtigen Mitteln ganz clever anzugreifen ist für uns.
Ja, ich meine, es ist natürlich schön, wenn man sieht, das eigene Produkt erzeugt eine Nachfrage und es gibt vielleicht neue Anwendungsfelder oder Bereiche, an die man gar nicht gedacht hat. Was ich dich nochmal fragen wollte, ihr nehmt jetzt Investoren auf, also ihr kriegt auf der einen Seite Kapital, aber am Ende sind das ja Menschen, die euch in euch investieren. Und man sagt ja, idealtypischerweise bekommt man auch, wenn man neue Investoren aufnimmt, neben dem Kapital, auch den Zugang vielleicht zu Expertise oder Know-how oder Kontakten. Siehst du das genauso oder ist das ein Bereich, wo du sagst, der Fokus liegt eigentlich eher auf dem Kapital für dich?
Nee, also ich sehe es ganz genauso wie du. Ich glaube, man wäre Man wäre nicht so klug, da die erfahrenen Ratschläge irgendwie auszuschlagen. Ich hatte es eben gesagt, oder vielleicht schließt sich so ein bisschen sogar der Kreis, aber im Badminton habe ich mir irgendwie auch angeschaut, was eine Balletttänzerin macht oder ein NBA-Spieler oder ein American Football-Spieler. Ne? Und das sind alles Leute, die in ihrem Bereich sehr, sehr gut sind. Und ich glaube, dass den gleichen Mindset habe ich auch gegenüber den Angel-Investoren, habe mich jetzt schon in den letzten Tagen damit ein paar angeschaut und ich glaube, ich wäre schön dumm, wenn ich da nicht auf die Leute hören würde und nicht mit denen austausche. Und ich glaube, das ist auch einer der Mehrwerte, die tatsächlich so ein Angel-Netzwerk geben kann.
Ja, und nach meiner Erfahrung ist das tatsächlich auch so, dass ich mache das auch immer mehr. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, da auch die Erfahrung mitzunehmen. Auf der anderen Seite muss man natürlich seine eigenen Entscheidungen treffen, aber so einen Mittelweg zu finden an der Stelle. Mir ist auch noch ein Zitat in den Kopf gekommen, als du vorhin gesprochen hast. Ich glaube, es war vom US-Basketball-Coach, der eigentlich gesagt hat, Druck zu haben ist ein Privileg, weil man sich in eine Situation gebracht hat, in der es um was geht.
Ja, ja, ist richtig. Also kann ich nur bestätigen. Tatsächlich, deswegen glaube ich, bin ich auch am Ende des Tages zum Unternehmertum gewechselt, weil man hier zumindest in Ansätzen noch ein bisschen diesen Adrenalinkick bekommt. Ne? Ich glaube, wenn man so einen, ja, ohne über Beamte zu schimpfen, aber wenn man so einen typischen Beamtenjob haben würde, das wäre, glaube ich, nichts für mich. Da würde ich, glaube ich, mit dem Kopf gegen die Wand laufen, sondern ich brauche, glaube ich, diese Challenge, diese Herausforderung, ich brauche den Druck, mir macht das Spaß, damit umzugehen, mir macht das Spaß zu liefern. Und genau, deswegen ja, habe ich wahrscheinlich den Sprung gewagt, ja.
Vielleicht von mir die letzte Frage zum Abschluss. Wenn du tatsächlich mal abschalten willst oder mal den Kopf freikriegen willst, was machst du dann?
Ich probiere laufen zu gehen, obwohl dass ich tatsächlich nicht der größte Lauffreund bin, weil ich, ja, das probiere ich. Ansonsten fällt es mir ganz ehrlich während der Corona-Pandemie schwieriger, so wirklich abzuschalten, weil einfach die Restaurantbesuche fehlen, vielleicht auch mal ein Urlaub oder ein Städtetrip Trip und sowas, das fehlt mir schon. Ich probiere spazieren zu gehen, laufen zu gehen, ein bisschen was zu lesen, aber freue mich, wenn der Lockdown vorbei ist, weil dann kann man sich wieder ja, richtig ablenken, sage ich mal.
Ja, ich glaube, darauf freuen wir uns alle. Ja. Bleibt mir an der Stelle, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken für deine Offenheit und deine Zeit und ja, freue mich, den weiteren Weg von euch und Kurabu begleiten zu können. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir. Alles Gute.